Ich komme nicht so schnell vorwärts mit dem, was ich wollte. Wenn ich gedacht habe, das macht gar nichts. Ich hätte eigentlich vom... Ja, ich denke, ich könnte heute mehr mit dem Saal fertig werden, aber das ist absolut chancenlos. Ich möchte wirklich einfach weiterfahren, euch helfen, das Autotestament aufzutun. Weil das ist wirklich hochfaszinierend, das Geschichte für unser Leben. Wir werden heute wieder eine Geschichte anschauen zusammen. Und in dieser Geschichte, denke ich, werden wir immer wieder Sachen erkennen, die uns doch so extrem bekannt vorkommen, dass wir uns doch bestens damit plötzlich identifizieren können. Wie es einfach so geht. Und ich werde echt blöd sehen, dort anhängen, wo wir letztes Mal fertig geworden sind. Wir haben es ja gehabt davon, dass der Saul wieder einmal, oder nein, plötzlich hat angefangen zu kehren, hat ja wirklich gut angefangen. Und plötzlich hat es im Ernstfall auch Situationen gegeben, wo die Herausforderungen grösser geworden sind. Und dann hat es ihn ein bisschen überrührt. Und er hat wirklich etwas gemacht, und nicht sollen. Und die Konsequenzen von seinem Samuel gesagt, weißt du was? Der Herr hat das Königreich von dir genommen. Und er hat ihm gesagt, er hätte einen anderen gesucht. Es geht jetzt aber noch ein Zeitchen. Und das Interessante ist irgendwie, wenn ich jetzt in dieser Situation wäre und mir so eine grosse Aufgabe zuteil würde und plötzlich heisst, und will den Herr ein bisschen kennen, nicht viel, will ich doch wirklich alles versuchen zu schauen, dass mich nicht wieder so traurig überrührt mit gewissen gröberen Sachen, die einfach schlicht und ergreifend echt nicht geschickt ist oder klar ist, dass es nicht gut ist, wenn wir das machen, oder? Und der Herr hat natürlich das auch gekannt, hat sein Herz gekannt und hat gewusst, dass der Mann wieder ein paar Mal wieder kräftig wird übereilen und wir werden heute jetzt so interessante Situationen wieder erleben. Und gleich hat er einfach auf Stunden gesagt, jetzt kann ich gleich von dir genommen, nicht gesagt, so, jetzt ist alles nur noch schief. Und das ist ein ganz anderer, interessanter Vers, der später kommt in diesem Zusammenhang, werden wir den auch noch sehen. Das haben wir nicht heute. Heute schaffen wir es nicht. Und es war so, dass Samuel ein guter Richter war, aber das Volk Israel etwas gemacht hat, weil sie selber sich ein König gewählt, und das hat dazu geführt, dass irgendwo die Widerstände von außen wieder grösser wurden. Und die Philister haben sie einfach kräftigstens belagert. Und der Saul hat eigentlich sein ganzes Leben lang mit den Philistern zu kämpfen gehabt. Einfach das Leben lang war er bedrängt gewesen. Und kaum hat sein Königreich angefangen, hat er eigentlich gegen die Philister kämpfen müssen. Und das ist die Situation. Und er war ja bedrängt gewesen dort und hat dann falsch reagiert und hat genau gewusst, ich muss gleich gegen die Philister kämpfen. Und in dieser Situation ist er trotzdem gewusst, ich muss, ob schon ich jetzt falsch gehandelt habe, weiss ich, meine Philister sind meine Gegner, gegen die muss ich mich irgendwie wehren. Und es heisst nachher über die Philister im 1. Samuel 13, dass sie sich aufgemacht haben im Lager und aus drei verschiedenen Richtungen Israel angreifen. Der Find hat ganz klar nicht nur einfach so eine ganz einfache Strategie gewählt, sondern gefunden, ich versuche jetzt aus allen Richtungen das Volk Israel anzugreifen. Und dann müssen wir wieder die Übertragung machen, wenn das Volk Israel das Menschenleben darstellt. Wenn der Find etwas vorhat gegen uns, dann macht es meistens nicht nur so mit einer einfachen Taktik aus irgendwoher, sondern er hat eine Strategie und kommt meistens aus verschiedenen Richtungen. Und ich habe das schon manchmal so erlebt, dass nicht nur ein Thema das Problem geworden ist, sondern plötzlich drei, vier miteinander. Und ich dachte, was mache ich jetzt? Oder? Jetzt weiss ich nicht mehr, wo wäre. Und das ist die Frage, wie wir im Ganzen reagieren. Und die erste Reaktion war hier, dass das Volk einfach wirklich Angst hatte und sich zurückgezogen hat. Und die Situation muss ziemlich mühsam gewesen sein für die Leute. Weil das dann ganz interessant heisst dort eben, aufgrund von dem, dass die Philister schon eigentlich da waren, Im Vers 19, es war aber kein Schmied im ganzen Lande Israel zu finden, denn die Philister dachten, die Hebräer könnten sich Schwert und Spieß machen. Und ganz Israel musste hinabziehen zu den Philistern, wenn jemand eine Pflugschar, Hacke, Beil oder Sense zu schärfen hatte. Das Schärfen aber geschah für ein Zweidrittel Lot Silber, bei Pflugscharen, Hacken, Gabeln, Beilen und um die Stacheln gerade zu machen. Als nun der Tag des Kampfes kam, wurde kein Schwert noch Spieß gefunden in der Hand des ganzen Volks, das mit Saul und Jonathan war. Nur Saul und sein Sohn hatten Waffen. Der Find war da gewesen. Und der Find hat vorher, schon vorher in der Bremse zugeschaut, dass der Gegner keine Waffe hat. Und ich finde das hochinteressant. Der Teufel, wenn er uns angreift, weiss er ganz genau, dass er uns vorher entwaffnen muss. Und Jesus hat das ganz interessant gesagt, du kannst nicht in ein Haus von einem Stachen gehen und dann, du bindest nicht zuerst. Und der Teufel ist so, der weiss ganz genau, dass er uns irgendwo muss herlöcken und entblößen, auf irgendeine Art und Weise, dass er uns angreifen kann. Und genau so ist es im Volk Israel durchgegangen. Das Volk Israel hat keine Waffe gehabt. Das ganze Volk hat zwei Waffen gehabt. Der Saul hat gehabt und der Jonathan. Und der Rest hat keine gehabt. Weil er geschaut hat, dass er gar keine Waffe dazu gekommen ist, der Find. Und ich habe das Gefühl, es geht es manchmal auch so. Wenn der Find uns irgendwie angreift, sei es im Bereich Stolz oder irgendwelche Gelüste oder irgendwelche Ehrsucht. Die Antwort wird so gut gesagt, die drei Hauptsachen, Machtsucht, Ehrsucht, Habsucht, oder? Das sind so drei Sachen. Und wenn der Findest in diesen Hauptgebieten irgendwo angreift, oder Selbstsucht ist noch das Vierte, wo man auch noch dazu hinkommt, wenn der Findest irgendwo angreift, dann nimmt uns zuerst das Zeug weg, irgendwie, dass wir irgendwie wirklich das Gefühl, jetzt ist es fertig, oder? Und dann kommt er mit seinem Angriff und versucht uns dann wirklich einzukerkern, einzuengen, oder? Und das war die Situation. Das Volk Israel ohne Waffen gegen die Philister von der einen Seite mit Waffen. Und jetzt kommt wieder so eine ganz typische Gottesgeschichte. Das passiert so viel, wenn wir das Alte Testament anschauen, da gibt es nachher ein oder zwei Mann, die aufstehen. Ein oder zwei Mann, die aufstehen und an ihrem Gott festhalten. Und die Folgen sind ganz, ganz, ganz interessant. Und dann ist es so, dass der Jonathan zu seinem Waffenträger gesagt hat, weisst du was, komm, wir gehen mal schauen, wo die Philister wirklich sind. Oder? Und dann heisst es im Vers 1 vom Kapitel 14, komm, lass uns hinübergehen zu den Wachen der Philister, die da drüben ist, aber seinem Vater sagte er nichts. Und das ist auch wieder so etwas Interessantes. Für mich, in so einer Bedrängnissituation, ergreift jemand die Initiative und schaut einfach mal und macht da nicht eine grosse Sache daraus raus. Der Jonathan ist mit seinem Waffenträger gegangen und jetzt, wie die Geschichte von Jonathan seinem Waffenträger geht, ist wieder eine ganz, ganz interessante Geschichte für einen Mann, der wirklich am Herrn gehangen ist. Und dann heißt es, Saul aber saß am Rande des Gebietes von Gebea unter dem Granatapfelbaum, der bei Migron, in Migron steht, und die Leute bei ihm waren 600 Mann. Warum steht da drinnen, der Saul ist dort gehockt? Warum? Das interessiert doch niemand, dass der unter einem Granatapfelbaum irgendwo in einem Dorf gehockt ist, oder? Ich sage nicht, warum das drinnen steht. Das ist das Zeichen dafür, dass er ganz, ganz genau diese Situation kennt. Denn der Saul war da, sondern er ist dort, unter diesem Baum, in diesem Dorf gehockt. Und der Herr sagt, und ich weiß, wo du hockst, und ich weiß, wo du stehst, und ich weiß, wo du bist. Und zwar ganz, ganz genau. Und es geht dann weiter. Und er kennt nicht nur unseren genauen Standort, sondern er kennt auch die Umgebung. Es geht dann weiter. Im Vers 4, es war aber an dem engen Wege, wo Jonathan überzugehen suchte, zu der Wache der Philister zwei Felsklippen, die eine diesseits, die andere jenseits, die eine hieß Boses, die andere Senne. Die eine Felsklippe stand im Norden gegenüber Michmas und die andere im Süden gegenüber Geba. Das ist eine absolut akkurate Beschreibung der Situation. Und das ist das, was der Herr ist. Der Herr weiss absolut genau, wie unser Land um uns herum aussieht und weiss ganz genau, wo wir hocken drinnen. Und darum steht es so genau. Und das ist natürlich mir auch wichtig, dass man das versteht. Wenn der Herr zu uns redet, dann ist es so, dass wir ihn verstehen, und zwar aus dem Grund, weil er weiss, wo wir sind, und er zu in diesen Worten und in dieser Art und Weise zu uns redet, dass wir es genau verstehen können. Weißt du was? Ich weiss, dass du genau dort hockst. Das ist dann immer so, wenn einer von vorne redet und du das Gefühl hast, er hat deine Post gelesen. Das ist genau das. Der Herr hat unsere Post gelesen. Und er braucht Menschen, um zu zeigen, dass er unsere Post gelesen hat. Und dann wissen wir ganz genau, wo wir drinnen stehen. Und der Jonathan reagiert jetzt absolut korrekt da innen, oder? Und der Vers 6. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger: Komm, lass uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Und was in diesem Vers drinnen ist, ist extrem viel Verständnis und Erkenntnis von der Größe vom Herrn. Er sagt, kommt, wir gehen über zu der Wache von diesen Unbeschnittenen. Und mir ist das etwa, im Vorfeld habe ich das sicher 5 oder 6 Mal gelesen. Und heute Morgen plötzlich, oder heute Nachmittag ist mir der Vers, das Wort Unbeschnittenen bleiben hängen. Warum sagt er das so? Er sagt das so, weil er genau weiss, was er für eine Stellung hat vor dem Herrn. Und das ist etwas ganz anderes Wichtiges. Der Jonathan weiss, wer er ist vor dem Herrn. Dass er zu seinem Volk gehört. Und nicht irgendein Unbeschnittenen ist, irgendein Heid. Und das hat mich plötzlich sehr angesprochen. Der Mann weiss, wer er ist. Und das ist etwas ganz Entscheidendes. Wenn wir nicht wissen, wer wir sind, sind wir uns unserer Stellung nicht bewusst. Und darum habe ich relativ stark über das geredet, eine Zeit lang. Und das kommt immer wieder so, wer bin ich überhaupt? Was habe ich für eine Stellung? Und die Stellung gibt uns Sicherheit, dass wir richtig anfangen laufen. Wenn wir nicht sicher sind und nicht wissen, was machen, dann wursteln wir irgendetwas im Zeug um, wir gehen selbst mitleiden, das Gefühl, wir sind die Ärmsten, wenn jemand etwas ankarrt oder was auch immer. Ganz Haufen so Zeug. Der Jonathan hat nicht gewusst, wer er ist. Und er gewusst, dass er eine Stellung hat vor dem Herrn. Und sagt nachher, so, jetzt gehen wir schauen. Und das ist schon etwas Interessantes. Er geht einfach mal schauen. Vielleicht hat der Herr etwas für uns parat. Weil ich weiss, dass mein Gott nicht viel braucht, um sich herbeizuführen. Es ist ihm ein geringster, wenig oder viel zu helfen. Und das ist die Haltung von diesem Mann gewesen. Und diese Haltung, die ist absolut vorbildlich. Und die Geschichte, die kennen, die wissen ganz genau, dass der Jonathan das bessere Herz hat als sein Vater. Also von dem her, der Jonathan hat das Herz gehabt, wo der Herr auch gesucht hat. Das Problem ist, er war in der falschen Familie gewesen. Sonst wäre er nämlich, oder? Und so ist er dann gegangen, mit seinem Waffenträger. Und jetzt die Haltung von dem Waffenträger ist das nächste, das ist gerade der nächste Vers. Da antwortet ihm sein Waffenträger, tu alles, was in deinem Herzen ist, geh nur hin, siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz will. Das ist nicht schlecht. Der Jonathan ist einer von den ganz wenigen, der eine Waffe hatte und geht zu den Finden und sagt zu seinem Waffenträger, weißt du was? Wir gehen mal. Und er sagt, mach was du willst, ich bin voll dabei. Das ist noch etwa eine unterstützende Haltung. Das hat mich extrem gedacht. Der Waffe, ja komm, wir gehen. Oder? Und die zwei sind zusammengegangen, das zweite höchste sind gegangen und gefunden, jetzt schauen wir, was die Unbeschnittenen wollen. Und der Jonathan hat gewusst, wenn ich jetzt dorthin gehe, muss ich wissen, ob der Herr etwas für uns will oder nicht. Also lege ich ein Fleece aus. Dann hat wieder Gideon hat ein Fleece ausgelegt und sagt, los, jetzt gehen wir schauen. Und zwar machen wir es folgendermaßen. Vers 9 und 10. Werden sie dann zu uns sagen, steh still, bis sie zu euch herankommen, so wollen wir an unserem Ort stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufgehen. Werden sie aber sagen, kommt zu uns herauf, so wollen wir zu ihnen heraufsteigen, dann hat sie der Herr in unsere Hände gegeben. Das soll uns zum Zeichen sein. Also, jetzt gehen wir und wenn sie uns sehen und uns rufen, dann wissen wir, dass der Herr sie in unsere Hand gegeben hat. Wenn sie sagen, nein, dann bleiben wir stehen und gehen nicht weiter. Oder? Weil die Stellung ist natürlich verschieden. Ob du zum Find zugehst oder wartest, bis der Find zu dir kommt. Weil der Find in dein Territorium kommt, bist du normalerweise, das macht der Find ein bisschen weniger schnell. Der andere Weg um, ihre Überheblichkeit drin, komm nur, zeige das dir schon. Und dann hat er gesagt, okay, also das ist das Fries, das ich auslege. Und so war es natürlich gewesen. Der Find verliest den Wachs, komm nur. Und wie sagt er es denn noch? Vers 11 vorher, als sie nun, sie sich nun beide der Wache der Philister zeigten, sprachen die Philister, siehe, die Hebräer sind aus den Löchern hervorgekommen, in die sie verkrochen haben. Jetzt haben sie sich doch noch gewagt, rauszuschauen. Hallo, wie häufig geht es so, dass wenn wir den Kopf ausstrecken, dass irgendein Spott ist, jetzt willst du doch auch noch vorkommen. Jetzt willst du doch auch noch etwas probieren. Genau so redet der Find gegen uns. Genau in dieser Art und Weise. Und jetzt ist die Frage, wie wir reagieren darauf. Lassen wir uns einschüchtern? Meistens ja. Ist doch so, oder? Wenn wir ganz ehrlich sind, meistens ist es so. Dann müssen wir lernen, sagen, nein, okay, oder? Und dann kommt aber genau das, die Waffen sind von die Wachen, und das ist etwas interessant. Und das ist auch etwas, wo beim Find immer der Fall ist, der Find überschätzt sich gegenüber uns, weil er zum Teil, und das ist gut so, nicht sieht, wenn wir mit dem Herr plötzlich daherkommen. Was noch viel schlimmer ist, dass wir uns masslos unterschätzen mit dem Herr. Und darum nicht der Mut haben, etwas zu machen. Und das ist das, was viel abgeht nachher. Und nachher geht es weiter, dann rufen sie ihn, oder? Und dann im Vers 13, jetzt müsst ihr euch das vorstellen, probiert euch das vorzustellen, oder? Die zwei klettern jetzt zu dem Gegner auf. Die stehen irgendwo auf und heisst, und Jonathan kletterte mit Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Da oben steht die Find. Und du kletterst mit Händen und Füßen, der hockt drauf. Wie viel kannst du kämpfen, wenn man mit Händen und Füßen der hockt drauf klettert? Ist noch relativ schwierig. Oder? Und das ist noch öppe. Das ist noch öppe Einsatz. Der braucht Hände und Füße, der Jonathan, für dass er dort raufkommt. Zu diesen Finden, oder? Und dann passiert etwas ganz Faszinierendes. Warum sie das machen, weiss ich auch nicht. Sie machen sich auch lächerlich. Da fielen sie zu Boden vor Jonathan und sein Waffenträger hinter ihm tötete sie. Sie sind also, er ist Hunger aufgeklettert, dann sind die auf den Boden, sind sie vor ihm auf den Boden gegangen. Warum, weiss auch niemand, fragt mich nicht. Und dann kommt der Waffenträger hinten dran und bringt sie um. Bringt sie einfach um. Und dann, so traf der erste Schlag, den Jonathan seinem Waffenträger taten ungefähr 20 Mann etwa auf einer halben Haufe Acker, die ein Joch Rinder pflügt. Wie viel das ist, weiss nicht, das gesucht, ich keine Ahnung, das ist eine kleine Fläche gewesen. Haben die zwei kurzerhand mal dort 20 von diesen Gegnern einfach umgebracht. 20. Was ist schon 20, oder? Gut, ich wiege viel mehr umgebracht, oder? Weiß nicht was, die grossen Helden, oder? Da gäbe es interessante Geschichten dazu. Und David sind die grossen Helden, was die hergebracht haben, whatever, oder? Und die haben einfach alles gegeben und haben 20 Wachen dort können besiegen. Und er heisst, und das ist eben das, was passiert, wie der Herde kommt. Und es stand ein Strecken im Lager und auf dem freien Felde. Und das ganze Kriegsvolk, die Wachen und die streifenden Rotten erschraken und jeder erbebte. Und so geschah ein Gottesschrecken. Und ich glaube, in unserem Leben, wenn unsere Finden kommen, wenn uns irgendetwas angreift, dann gibt es ein paar Sachen, die der Herr will. Zuerst ist, dass wir wissen, was für eine Stellung das wir gegenüber ihm finden. Dann will er, dass wir ihm vertrauen und ihn fragen, was er vorhat. Dass wir gehen und alles geben und dann kommt er. Und dann macht er den Rest. Und was er gemacht hat, war ganz offensichtlich gewesen. Das hat so einen Puff gehabt im Lager der Philister, dass sie sich gegenseitig gemetzelt haben. Und die von den Hebräern, die zu den Philister gegangen sind, haben umgekehrt und sind zu den Israeliten übergekommen wieder. Und das ist auch so etwas für mich interessant. Wenn der Herr näher kommt, kann er sogar die Finden zu Freunden machen. Und das ist nicht das einzige Mal, das hier passiert. Das passiert in so Situationen, ich habe das schon mal irgendwann schon in der Geschichte erzählt. Oder? Und so ist der Herr gekommen, und es heisst dann, so half der Herr Israel in diesem Tage und der Kampf bereitet sich auch bis Bet Aven. Oder? Und wo sie natürlich gesehen haben, wo der Saul dann gesehen hat, dass es dann einen Puff gibt und sie wirklich durchlangt von, hey, Leute kommen vor, jetzt müssen wir aber schauen, was passiert ist, oder? Und hat dann herausgefunden, dass die zwei Männer weg sind. Nur die zwei, oder? Hat herausgefunden, dass Jonathan sein Waffenträger fort ist, oder? Und jetzt kommt der Saul wieder ins Spiel. Und zwar wie? Ganz, ganz, ganz unglücklich. Und, es ist wieder, und als die Männer Israels in Bedrängnis kamen, an jenem Tage belegte Saul das Volk mit seinem Fluch und schwor, verflucht sei jedermann, der etwas isst, bis zu dem Abend, bis ich mich an meinen Feinden räche, da aß das ganze Volk nichts. Der Saul hat einen absolut selbstsüchtigen Gang gehabt. Jeder ist verflucht, wenn er etwas essen, jetzt wird gekämpft und nicht gegessen. Oder? Und das tue ich mir auch wieder so, irgendwie so typisch Mensch, so völlig übereifrig. Plötzlich in der Situation kommen wir ein bisschen und absolut übereifrig und dann wird, und jetzt müssen wir, und du musst voll mitmachen, und du machst nicht voll mit, und es wird nicht zurückgestanden und nichts, und was mich an diesem Vers am meisten fasziniert, ist, dass der Herr den Fluch total ernst nimmt. Man sieht es später, der Herr nimmt den Fluch absolut ernst, oder? Und dann hat sein Volk, seine Krieger, verflucht dort. Und er hat gewusst, okay, ich habe den Mann zum König gesalbt. Ich respektiere dem seinen Fluch, aber es kommt nicht ganz so gut raus, wie es sollte. Oder? Und der Jonathan ist natürlich nicht in der Nähe gewesen. Keine Ahnung, sein Sohnemann hat nichts gewusst. Oder? Der Held von diesem Kampf hat nichts gewusst und isst von der Honigwabe, die er am Weg findet. Er isst etwas, oder? Und dann isst er etwas und er plötzlich sieht er, dass er gesagt, sagt Dennis im Volk, Vers 28, da hob einer aus dem Volk und so ansprach, dein Vater hat das Volk mit einem Fluch belegt und geschworen, verflucht sei jedermann, der heute etwas isst, so ist das Volk nun matt geworden. Und dann die Reaktion von Jonathan, da sprach Jonathan, mein Vater bringt das Land ins Unglück. Seht, wie strahlend sind meine Augen geworden, weil ich ein wenig von diesem Hund gekostet habe. Für wahr hätte doch das Volk heute gegessen vor den Beute seiner Feinde, die es gemacht hat, wäre dann die Niederlage der Philister nicht noch größer geworden. Das ist so etwas ganz, ganz Typisches. Und wenn der Herr etwas anfängt und wir es weitermachen, dann vermindern wir den Segen und die Auswirkungen vom Herrn. Und das ist etwas, was wir viel sehen. Leute fangen gut an und irgendwann fangen sie selber an zu wursteln. Und dann geht es wieder hinab. Und das ist so für mich etwas ganz, ganz Wichtiges. Und ich immer muss bewusst sein, was der Herr machen will durch uns alle, ist sein Werk. Und wir müssen nicht auf die Idee kommen, Herr reinzupfuschen und irgendwelche Wahnsinnssachen auszusprechen oder zu versuchen. Weil wenn wir das machen, dann stehen wir dem Herr im Weg. Weil der Herr ehrt uns extrem. Wenn wir dem Herr sagen, das und das und das und das. Dann nimmt er das ernst. Er hat Petrus gesehen, was du auf Erden wirst binden, wird gebunden sein, im Himmel gebunden sein, was du auf Erden wirst lösen, wird im Himmel gelöst sein. Wenn du eine Aussage machst, dann will ich dich ernst nehmen und dich darauf behaften. Im Guten wie im Schlechten natürlich auch, oder? Und dann haben sie gekämpft und sind sehr, sehr matt geworden. Und irgendwann hat das Volk nicht mehr mögen. Und dann ist gekommen und hat das Volk hat die Beute genommen, hat sie geschlachtet und hat sie über dem Blut gegessen. Und das ist etwas, was du im Volk Israel nicht darfst. Darum müssen sie die Tiere schächern, dass wirklich alles Blut rauskommt, bevor sie es nachher, oder? Und das ist schon interessant. Der Saul, der dort eine völlig schwachsinnige Aussage gemacht hat, sieht, dass das nicht gut ist. Auch Leute, die zum Teil völlig überreifig sind, erkennen plötzlich, oh, das ist nicht gut. Sagen, Leute, hört auf, dann versündigt nach dem Herrn. Bringt den Stein daher, dann tut ihr alle das schlachten und dann dürft ihr es essen. Weil es nicht mehr im Blut ist, oder? Und nachher haben sie gegessen und dann kommt der Saul und sagt, in seinem Eifer drin. Er ist immer noch im Eifer drin. Er sagt, jetzt wollen wir schauen, ob wir die Nacht auch noch weiterziehen wollen, oder? Und dann sagt er hier, und Saul sprach, lass uns noch in der Nacht hinabziehen, denn fließt er nach und sie berauben, bis es lichter Morgen wird und lass niemand von ihnen übrig. Sie antwortet und tu alles, was dir gefällt. Oder? Aber der Priester sprach, so lasst uns erst hierher vor Gott treten. Und das ist wieder interessant. Jemand anderes kommt und sagt, ja, und das ist wichtig, das gibt so Stimmen, plötzlich sagt man, ja, halt, jetzt müssen wir zuerst mal daher fragen, ob wir wirklich in diesem Eifer weiterfahren oder nicht, oder? Und er heißt, und Saul befragte Gott, soll ich ihn abziehen, den Priester nach, willst du es ihm in seine Hände geben? Aber der Herr antwortete an diesem Tage nicht. Der Herr hat nicht geantwortet. Und das ist eine weitere Folge davon. Und ich höre viele sagen, der Herr hat mir nichts gesagt. Und ich weiss, dass so etwas, was so viel aufgefallen ist, viele Leute sagen, ich weiss nicht, was ich soll, der Herr hat mir nichts gesagt. Wenn wir in unserem Eifer in etwas reinkommen und unterwegs vergessen zu fragen, was der Herr will, dann sagt er nichts mehr. Weil wir selber etwas entschieden haben. Und dann wartet er darauf, dass wir zuerst das, was wir selber initiiert haben, zurücknehmen, korrigieren oder Buße tun. Und dann kann er wieder weiterarbeiten. Weil der Herr hat uns einen Weg vorgegeben und dann sind wir abgezweigt. Und auf diesem Weg ist der Herr nicht. Der Herr ist auf diesem Weg. Und wenn wir auf diesem Weg weiterlaufen, und da der Herr fragt, du Herr, was willst du machen auf diesem Weg? Das sagt der Herr nicht, weil das nicht sein Weg ist. Und dann hat das Volk angetreten und macht wieder eine absolut dumme Aussage, wieder absolut übereifrig. Denn so wahr der Herr lebt, der Heiland Israels, auch wenn sie bei meinem Sohn Jonathan wäre, so soll er sterben. Weil wir wissen, wer die Schuld ist, oder? Da sprach Saul, lasst uns jetzt auftreten, alle oben des Volkes forscht und seht, an wem heute die Schuld liegt. Er hat erkannt, dass der Herr ihm geantwortet hat, aufgrund von Sünde. Das ist ganz etwas Wichtiges. Er hat gewusst, aufgrund von einem Fehler antwortet man der Herr nicht. Dann wusste er, wo ist der Fehler? Wo ist der Fehler? Und selbst wenn mein Sohn werden soll sterben. Hallo. Wieder völlig hirnrissig. Und die Kinder haben oder gute Freunde haben, können sich einen guten Freund vorstellen und sagen, wenn es der ist, der soll sterben. Sogar der. Wieder völlig unbesonnen Eid. Und das Volk hat ihm nicht geantwortet. Ob schon natürlich einer ja gesehen hat, oder mehrere gesehen haben, dass der Jonathan etwas genommen hat. Und sie haben dort Jonathan entdeckt. Und dann hat er es losgeworfen. Und wenn man vor dem Herrn loswirft, dann trifft es. Und es ist schlussendlich auf Jonathan gefallen. Als der einen Fehler gemacht hat, oder? Und dann hat er gefragt, ja, was hast du gemacht? Lass, ich habe Honig genommen, im Stab. Oder? Und dann sagt er, Jonathan, ich bin bereit zu sterben. Im Vers 43 nachher, oder? Und dann der Saul erkennt seine Dummheit, sein Übereifer, und sagt, Gott, tun wir das oder das, aber du musst des Todes sterben. Weil er gewusst hat, ich glaube, das ist ein Gott und ein Mensch. Und dort hat er gewusst, wo die richtige Priorität ist. Er muss sich für Gott entscheiden. Weil er gewusst hat, ich habe vor Gott etwas geschworen. Und ich habe vor Gott etwas gesagt. Und wenn ich das nicht einhalte, dann weiss ich sowieso, dass der Gott sicher nicht mehr zu mir steht. Schön, dass so eine Dummheit passiert und etwas macht mir erzählen, oder? Und nachher kommt das Volk und sagt, ja, hallo. Jetzt soll der sterben, wo durch ihn der Sieg gekommen ist. Oder? Und sagt, es soll kein Haar von seinem Haupt fallen. Das Volk sagt dem König. Merkt ihr das? Das Volk sagt dem König, das ist nicht gut. Oder? Und so löst das Volk von das aus, sodass er nicht sterben musste. Und jetzt ist die Geschichte fertig. Und am Schluss von dieser Geschichte passiert wieder etwas, das völlig verkehrt ist. Es kann ja nicht sein, dass das Volk einem König seine Aussagen muss korrigieren. Und hier sehen wir, der Saul hat gut angefangen und ist schlussendlich an einem Ort hergekommen, wo er einfach wirklich in die falsche Richtung schaut. Er weiss zwar nach wie vor gewisse Sachen und erkennt die. Und das ist etwas, was mich auch noch beschäftigt hat. Ja, wie sieht das bei uns Menschen aus? Wir fangen gut an und wenn wir dann irgendwie in die Richtung gehen und nicht aufpassen, dann passiert das Zeug immer und immer und immer wieder. Und der Saal hat die dreimal hintereinander den gleichen Fehler gemacht. Und es hat ein völliges Abseits manövriert. Und es ist nicht bei uns so, dass wir nicht müssen schauen, dass wenn wir mal in eine Dummheit reingelaufen sind, nicht immer die gleiche Dummheit machen und uns dann irgendwo in ein Abseits manövrieren. Indem wir beispielsweise permanent faul sind und uns nicht einsetzen. Oder indem wir ständig nur auf unsere eigene Mülle Wasser schöpfen. Oder indem wir immer zuvor stehen. Dass wenn es darauf ankommt, wir eben oben einen Tisch hocken statt unter einen Tisch. Und all das sind Sachen, die entweder die Faulheit oder den Stolz oder unseren Egoismus fördern. Und das bringt uns nicht in die richtige Richtung. Und so sind wir. Und wenn wir dort nicht aufpassen und wirklich umkehren, dann laufen wir konsequent in die falsche Richtung. Und der Segen vom Herrn ist nicht dort. Sie sehen ja, dass es schlecht geht nachher. Im Saul ist es prinzipiell nicht schlecht gegangen. Sie sehen dann später, überall in der Kämpfe gegen die Philister hat er gewonnen. Er hat gleich gewonnen. Aber er hätte noch viel mehr sein können haben, wenn er konsequent dran gewesen wäre und nicht so selbstsüchtig gewesen wäre. Und gesagt, ja, wenn der jetzt nicht kämpft, dann was auch immer. Oder? Und so ist es doch bei uns Menschen, wenn wir uns nicht selber zurücknehmen. Und jemand hat so gut gesagt, ich aber muss abnehmen und der Herr muss zunehmen. Ich weiß nicht mehr, es hat jemand so gut gesagt, die Bibel selber. Und wenn wir das nicht machen, dann verpassen wir den Segen. Und dem Herr sein Segen ist wirklich gross. Es ist mir wichtig, dass wir nicht denken, dem Herr sein Segen ist nichts. Es ist viel, viel grösser, als man sich vorstellen kann. Und der Saul ist ein Paradebeispiel für einen Menschen, der am Anfang vom Herrn das Versprechen gehabt, weißt, wenn du auf meinem Weg läufst, dann würde ich sagen, das Versprechen haben wir alle. Wenn du auf meinem Weg läufst, dann segne ich dich. Und zwar nach Strich auf Aden. Aber ich will dein ganzes Herz und will, dass du mir konsequent nachfolgst. Und wenn du mir nachfolgst und konsequent bist und nicht nur Larifari, dann werde ich dich segnen. Egal in welcher Ebene. Und der Saul hat das gewusst. Und der Saul hat gesagt, wenn du auf meiner Linie gelaufen wärst, auf dieser Linie vom Herrn, die hätte es nicht bestätigt, für und für. Aber du hast nicht und darum ist mir weggefordert. Und ich denke, wir haben alle, es ist wichtig zu sehen, dass das Gesicht vom Saul ein Teil des Menschenlebens ist, ein Teil des Volkes Israel. Und das ist eine Phase in unserem Leben, wo wir vielleicht eben am Segen vorbeilaufen. Hoffentlich kommen wir möglichst schnell in Davids Zeit. Weil David hat den Segen gehabt. Weil er nach dem Herz gefragt hat. Und so können wir immer auslesen, in was für einer Zeit wir laufen. Ob wir Saul-mässig unterwegs sind oder eher Jonathan-mässig unterwegs sind. Wir haben jetzt ganz gut Gegengleich zwischen Vater und Sohn hier. Und der Herr ehrt uns. Und das ist etwas, was am meisten irgendwie fasziniert in der Geschichte. Wir können die dümmsten Aussagen machen. Und der Herr nimmt uns ernst. Und das fasziniert mich. Das ehrt mich auch. Hey, der Gott, der mich geschaffen hat, nimmst du mich ernst, wenn ich sage, oder? Irgendein Hirnfurz. Er nimmt mich genau gleich ernst, wenn ich sage, Herr, ich will von ganzem Herzen mit dir unterwegs sein. Oder? Und er hat den Jonathan ernst genommen, das ist ein Riesensieg daraus geworden. Und hat den Saul ernst genommen, und er hat fast seinen Sohn verloren. Und es ist häufig, dass in so einem Eifrinnen, sei es eben Infulheit oder Habsucht oder Ehrsucht, es sind häufig Menschen, die ganz, ganz, ganz nach uns sind, extrem müssen darunter leiden. Wenn wir faul sind, leidet unser Nächster am meisten darunter. Sei es im Nehepaar, sei es der Partner, sei es bei den Kindern, sei es Kind, sei es ein Arbeitskollege, wenn wir faul sind, der Nächste ist der, der darunter leidet. Das ist es so. Hier war der Nächste Sohn gewesen. Und das ist der, der darunter gelitten hat, unter der Unbesonnenheit. Und das ist bei allem einfach so. Wenn wir irgendwo ins Schilf rauslaufen, die am meisten leiden, sind die Nächsten. Das kennen wir am besten, meine Frau und ich. Wenn ich irgendwo schief laufe, oder eines der Beispiele ist, wenn ich in plötzlich schlaff werde und meine Vision verliere, die erste Person, die darum liegt, ist meine Frau und meine Kinder. Das ist ganz typisch. Das ist es halt. Und dann ist es an mir zu kehren. Und dann kann es ja auch nicht sein, dass es passiert hat, aber dass meine Frau und meine Kinder mir müssen auf den richtigen Weg zurückhelfen. Wie hier eben, sagen wir, das Kind, das Volk, dem König sagt, oder? Und wenn ich dann meine Kinder sehe, meine Kinder machen das von anderen, dann würde ich sagen, oh, die armen Kinder, denen sollte man viel mehr helfen, dass sie viel mehr angreifen, die sind ein bisschen verloren. Nicht, dass es tragisch ist, aber gleich sehen wir das relativ schnell. Sie verloren aufgrund von der Tatsache, dass der Peppo einfach sein eigenes Zeug nachgeht und nicht wirklich die Linie zieht. Im guten Sinn, das ist wichtig, im guten Sinn. Okay, dann heisst es, Papa, jetzt musst du an die Säcke. Jetzt ist es der. Und so ist es bei uns allen. Wenn wir irgendwo im Selbstmitleid oder was auch immer hocken, wenn wir das Gefühl haben, wir sind in den Armen, die Person am meisten leidet, ist unsere Nächste. Das ist bei allem so. Und die Geschichte zeigt das eindeutig auf. Mir möchte ich nicht sagen dazu einfach noch einmal, fährt das Alte Testament zu lesen. Und ich werde die Augenaufgabe bei euch im eigenen Leben. Mir geht es so. Amen.